Wer kompetent und fleißig ist, verdient auch mehr.
Ui, klingt nach Klischee, aber es ist, glaube ich, wissenschaftlich belegt, oder?
Naja, die Frage ist natürlich auch, gibt es nicht noch mehr Dinge, die eigentlich beeinflussen, wie viel du verdienst, als kompetent und fleißig zu sein? Und das sind ein paar Charaktereigenschaften. Und manche Charaktereigenschaften bewirken vielleicht auch genau das Gegenteil, nämlich, dass du weniger verdienst.
Dann schwierig.
Ja. Und welche Eigenschaften, die helfen, mehr zu verdienen und welche eben nicht, das diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, jetzt sind wir ja mit so einem Klischee bisschen eingestiegen eigentlich. Also so Kompetenz und Fleiß sind ja so, davon hängt natürlich beruflicher Erfolg und damit auch das Gehalt ab. Aber tatsächlich ist ja die Realität oft viel komplizierter, als man sich das so in der Theorie vorgestellt hat.
Ja, also vor allem hast du ja schon gesagt, es geht um Charaktereigenschaften. Da bin ich schon mal gespannt, weil da springt der Soziologe bei mir wieder an. Ja, so Charaktereigenschaften halt sowas von unabänderlich sozusagen. Ja, ich kann das nicht ändern und damit ist sozusagen, wenn ich halt so bin, dann ist mein beruflicher Erfolg vorgezeichnet und daran glaube ich dann nur beschränkt. Aber schauen wir uns das mal einzeln an und dann werden wir das, glaube ich, auch gut einordnen können, was da die Studien herausgebracht haben.
Genau, also diverse Studien haben dazu viele Dinge herausgefunden und unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Social Media Redaktion haben sich das mal genauer angeschaut und wir schauen uns eben drei Beispiele an für Studienergebnisse mit Charaktereigenschaften, mit denen du mehr verdienst, Entschuldigung, und für Charaktereigenschaften, mit denen du weniger verdienst. Und das erste, willst du raten, mit denen du mehr verdienst? Wir fangen natürlich mit dem Positiven an.
Hat bestimmt irgendwas damit zu tun, wenn du dich irgendwie gut verkaufen kannst, sowas in der Richtung.
Gar nicht schlecht, extrovertiert sein. Und zwar sind natürlich extrovertierte Menschen kontaktfreudig, engagiert und aktiv und das hilft ihnen natürlich, ein berufliches Netzwerk aufzubauen. Das fällt einem dann leichter und sie stecken sich tendenziell höhere Karriereziele und laut einer Studie des deutschen Psychologen Daniel Spurk haben Extrovertierte eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, sechsstellig zu verdienen.
Also für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, was heißt extrovertiert? Ne? Also haben die das daran gemessen, wie aus Eigeninitiative sozusagen du auf andere Menschen zugehst? Ja? Oder geht es nur darum, ich meine, es ist mal ein bisschen böse formuliert, ja, wie viel du redest oder wie viel du nicht redest. Also ich glaube, es ist auf den ersten Blick relativ leicht zu erkennen, dass beruflicher Erfolg schon irgendwie damit korreliert, wie du ja schon gesagt hast, wie gut man auf andere Menschen zugehen kann, wie man sich ein Netzwerk oder so aufbauen kann. Ich glaube nur nicht daran, dass es, also man muss immer aufpassen, glaube ich, bei diesen Studien, dass intuitiv, glaube ich, macht man sofort den Umkehrschluss. Heißt, oh, ich bin introvertiert.
Ja. Ich habe keinen Erfolg.
Genau. Ich habe keinen Erfolg, ja. Ja. Und das glaube ich wiederum nicht.
Das ist ja nur eine Wahrscheinlichkeit.
Es ist erstmal nur eine Wahrscheinlichkeit, sehr wichtig, ja. Und es hängt halt, glaube ich, auch extrem davon ab, was du machst. Ja. Also ich behaupte mal, es gibt genügend introvertierte Experten, die aber einfach auf ihrem Gebiet top sind, ja, die sehr wohl eine gute Chance haben, sechsstellig zu verdienen, um es mal so
zu formulieren. Wenn man jetzt sagt, jemand im Vertrieb sollte wahrscheinlich tendenziell extrovertierter sein, jemand, der Fahrwerksentwickler bei einem Autohersteller ist, muss für seinen beruflichen Erfolg vielleicht nicht unbedingt extrovertiert sein. Aber man kann natürlich auch im Negativen sagen, extrovertierte Leute, die einfach in Meetings immer auffallen, wirken vielleicht auch oft kompetenter als andere.
Deswegen habe ich das am Anfang mit diesem, ich kann mich gut verkaufen, gesagt. Ja, das ist halt, es hängt ja bei gut verdienen auch ganz oft nicht nur an dem Expertenstatus, sondern auch an Aufstiegsmöglichkeiten, ja, wie du befördert wirst, bis hin dazu, dass du Führungskraft wirst. Und da hilft natürlich, ich sage jetzt mal vorsichtig, extrovertiertes Verhalten. Weil ich glaube schon, und das zeigen, da kenne ich wiederum so die eine oder andere Studie, dass Leute sich in einem beruflichen Zusammenhang anders verhalten als im Privaten. Ja. Das muss man auch ganz klar sagen. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das kannst du dir vielleicht auch mal kurz selbst vor Augen führen. Ja? Verhältst du dich in der Arbeit, muss man einfach so sagen, ja, anders als mit deiner Familie oder in deiner Beziehung? Und das trifft wahrscheinlich auf sehr viele Leute zu. Und deswegen wäre ich mit diesem Charaktereigenschaft, also Charakter heißt ja immer sowas, das ist etwas, was sich durch den Menschen durchzieht und der Soziologe in mir würde immer sagen, naja, wir sind schon aber auch mehr oder weniger anpassungsfähig an die Situation, in der wir uns gerade befinden.
Ist ein bisschen eigentlich das, worum es hier eher geht, ist eine Charaktereigenschaft, das ich würde es mal das Arbeits-Ich nennen, auf die sich das bezieht.
Ja.
Und ich glaube auch, das Arbeits-Ich ist einfacher zu ändern als das Ich, weil Das ist ja für viele, ich denke ganz viele, auch von euch, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, könnt ihr auch mal kommentieren, haben wahrscheinlich so ein Arbeits-Ich, dass man sich wie so ein Jackett überstülpt, wenn man in die Arbeit geht. Und das Arbeits-Ich ist natürlich viel leichter zu ändern, weil man muss ja nicht sich selbst ändern.
Und es ist, glaube ich, auch in vielen Berufen ganz normal. Ne? Also dass gerade, wenn man jetzt zum Beispiel an irgendwelche Serviceberufe denkt, ja, das fängt bei Kellnerinnen und Kellnern im Restaurant an, ja, da wird natürlich eine gewisse Freundlichkeit einfach erwartet, auch wenn du dir eigentlich gerade denkst, boah, ist echt ein langer Tag und ich habe es nicht nötig, das merkt man manchen Bedienungspersonal auch an, manchem Servicepersonal auch an, aber wenn du halt richtig professionell bist, dann lässt es dir halt nur sehr begrenzt anmerken, sag ich mal, sollte ich.
Nummer zwei, optimistisch sein. Hm. Also auch ein bisschen erwartbar, wer optimistisch ist, glaubt eben auch in schweren Zeiten an einen positiven Ausgang und das hilft auch bei Rückschlägen im Karriereweg durchzuhalten. Das heißt, es geht hier eigentlich mehr um den zweiten Schritt und den Effekt zeigt eine Studie aus den USA an Jurastudenten. Optimistische Juristinnen verdienen demnach 10 Jahre nach ihrem Abschluss durchschnittlich ungefähr $33.000 mehr als ihre pessimistischen Kollegen. Ich finde aber da das Interessante, es geht ja mehr ums Durchhalten und nicht so sehr um den Optimismus an sich.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Hier wäre wieder meine Frage, wie weit ist das wirklich eine Charaktereigenschaft? Also ist jemand grundsätzlich Optimismus oder legt man sich, ja, mit dem Arbeits-Ich, hast du es vorhin genannt, legt man sich damit auch einen gewissen Zweckoptimismus an? Weil, also das würde ich schon unterschreiben, gerade in einem Arbeitszusammenhang, gerade wenn es auch gegenüber dem Chef oder der Chefin angeht. Natürlich willst du einen Mitarbeiter haben, der eher, sag ich mal, Glas halb voll und wir haben noch Chancen, als jemand, oh, wir können eh nichts machen und lässt sich von jedem Erfolg sozusagen runterziehen. Und ich glaube auch, dass das für viele Leute schon eine wichtige Erfahrung ist, dass Misserfolg im Job ein Stück weit Konsequenzen hat. Das heißt nicht, dass man jetzt deswegen gleich entlassen wird oder irgendwas in der Richtung, aber dass es erstmal nicht voranbringt und vor allen Dingen, wie man mit diesem Misserfolg halt umgeht. Weil das ist, denke ich mal, im Arbeitsleben halt schon in vielen Fällen deutlich häufiger, als man das sonst gewohnt ist. Und auch dass die Menge an negativen Feedback leider, muss man auch ganz klar sagen.
Was ich noch ein bisschen mit reinwerfen würde, was so mein Zweifel war, es ist ja eine Studie mit Juristinnen und Juristen. Und ich würde sagen, Jurist ist ja ein Verhandlungsberuf.
Ja.
Und Optimismus wirkt sich da, glaube ich, sehr stark auf deine Herangehensweise und damit auf das Ergebnis einer Verhandlung aus. Also wenn ich in eine Gehaltsverhandlung, egal in was für eine Verhandlung, und ich weiß, ich werde scheitern.
Ja.
Oder ich gehe davon aus.
Du gehst davon aus, ja.
Dann gehe ich mit einer viel defensiveren Haltung rein. Und auch wenn ich weiß, mein Klient, meine Klientin hat 0,0% Recht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier ziemlich gut aus der Nummer rauskommen können, dann gehe ich da ganz anders rein und erziele wahrscheinlich ein ganz anderes Ergebnis.
Ja. Das finde ich eine total interessante Perspektive, die du aufmachst, weil ich glaube, so ein bisschen haben wir ja so ein Stereotyp im Bild im Kopf, wenn man sagen, da ist jemand optimistisch, ja, der strahlt Optimismus aus, dass der dann nett ist, ja, dass der besonders sympathisch, zugänglich ist und so weiter. Und jetzt, wenn man sich das Bild des verhandelnden Juristen vorstellt, der aber optimistisch ist, heißt das nicht unbedingt, dass der besonders nett ist. Der ist nur einfach überzeugt davon, dass er die Verhandlung zu einem für sich positiven Abschluss bringen will. Und das macht natürlich gleich einen ganz anderen Zugang wir reden ja hier über beruflichen Erfolg oder überhaupt Erfolg im Allgemeinen.
Während du halt vielleicht zum Beispiel bei einem Handwerker, der eher pessimistisch eingestellt ist und sich denkt, das wird sowieso schief gehen, was machen wir dann? Kann es natürlich sein, dass die Person Erfolg hat, weil der auf Rückschläge vorbereitet ist.
Ja.
Weil er sowieso mit dem Rückschlag gerechnet hat.
Ja, und vor allen Dingen auch Risiken dabei nicht nur vermeidet, sondern auch Vorkehrungen gegenüber Risiken trifft.
Nummer 3 ist tatsächlich so eine deutsche Tugend.
Jetzt kommt irgendwie Zuverlässigkeit oder sowas.
Ja, so ähnlich. Einen Versuch geben wir Saidi noch.
So jemand, der sehr stark plant, der irgendwie sagt so, ich weiß genau, wie die Dinge in 5 Monaten hintereinander kommen.
Gewissenhaft sein.
Ja, das kommt schon auch gut hin.
Okay. Und das bedeutet in dem Kontext eben, dass du gut organisiert, zuverlässig und zielstrebig bist. Und diese Studie von Daniel Spurg, die wir schon erwähnt haben, bestätigt eben auch, dass das ein Schlüsselfaktor für Erfolg in vielen Berufen ist. Aber wichtig, es gibt auch Studien, die keinen signifikanten Effekt von Gewissenhaftigkeit auf beruflichen Erfolg und Gehalt nachweisen konnten. Also bei Gewissenhaftsein kommt es tatsächlich sehr auf den Kontext deiner Arbeit an.
Ja.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in manchen, und ich meine das überhaupt nicht böse, aber es gibt, denke ich, Berufe, in die man, glaube ich, in manche Situationen, die man hat, schon so reingehen kann, dass man so sagen kann, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, ich habe mich jetzt nicht vorbereitet, wird schon
also
laufen.
Einfach auch Situationen, mir fällt jetzt kein konkreter Beruf ein, wo einfach die Umstände nicht absehbar sind. Ne? Also im Leben ist halt schon vieles auch Zufall und unplanbar und da ist es vielleicht auch mal gut, mit einem offenen Mindset, sage ich mal, reinzugehen und optimistisch zu sein, um unseren vorherigen Punkt wieder aufzugreifen. Ja, aber ich habe jetzt eben keinen Plan. Ich bin nicht perfekt vorbereitet, weil ich eh nicht so genau weiß, was auf mich zutrifft. Ich habe mich ja gerade gefragt, als du gewissenhaft gesagt hast, gedacht habe, da kann ja keiner wirklich was dagegen sagen. Ne? Also das ist doch für uns beide jetzt hier irgendwie so klar.
Natürlich das ist wie fleißig. Niemand kann was gegen Fleiß sagen.
Genau. Und im gleichen Moment habe ich mich dann gefragt, weil du gesagt hast, es gibt auch Hinweise in Studien darauf, dass es keinen Einfluss auf den Erfolg oder auf den beruflichen Erfolg hat, ob das auch so ein bisschen so ein kultureller blinder Fleck von uns ist. Ne? Weil natürlich würden wir beide, Emil und Saidi, Deutsche, sagen, gewissenhaft zu sein ist irgendwie total wichtig. Also wer nicht gewissenhaft ist, kann auch nicht beruflich erfolgreich sein. Und gerade daran, dass sich darin halt unsere deutsche Kultur, deutsche Tugendhaftigkeit und so weiter ausdrückt, die in anderen Ländern vielleicht nicht die gleiche Rolle spielt. Also jetzt muss man auch wirklich aufpassen, kulturelle Klischees hinten und vorne, ne? Aber wahrscheinlich würde das in manchen Zusammenhängen in den amerikanischen Unternehmen nicht die gleichen Stellenwert haben. Die würden das wahrscheinlich auch nicht sagen, dass das ein schlechter Argument ist, aber da wäre irgendwie Ambition und Competitiveness und so weiter vielleicht, nicht in allen Unternehmen, aber in manchen Unternehmen auch weiter vorne, als das in Deutschland im Durchschnitt der Fall ist.
Mein Einwand wäre auch, in deutschen Unternehmen absolut gewertschätzt, so ich sag mal die Frau Schmidt, die immer top vorbereitet ist. Das ist eine absolute Qualifikation. Aber ich sehe schon, dass das ein bisschen entgegengesetzt läuft, zu extrovertiert sein, weil was bringt dir deine gewissenhafte Vorbereitung, wenn du dich nicht gut verkaufst?
Ja.
Und das ist wiederum das, wo es wahrscheinlich keinen signifikanten Effekt hat. Da sehe ich quasi das Problem. Also ich sehe einerseits für uns in Deutschland absoluter No-Brainer, dass gewissenhafte Menschen Erfolg haben, aber was bringt es dir, wenn du es nicht verkauft kriegst?
Genau. Und oft, wenn du es einmal umdrehst, dann siehst du sozusagen die Folie, gegen die wir in Deutschland oft laufen, nämlich zu sagen, hey, sozusagen das Schreckensbild des extrovertierten Verkäufers, wo aber nichts dahinter steckt, ja, nur leere Worthülsen sozusagen, weil er eben nicht entsprechend vorbereitet ist, ja, weil er seine Zahlen nicht parat hat, weil er die Sachen nicht nachgeprüft hat und so weiter. Das ist, glaube ich, oft die Folie, gegen die wir in Deutschland oft laufen und sagen, ja, das kannst du nicht bringen, ja, weil da verlierst du dein Gesicht, um mit einer asiatischen Kategorie zu kommen. Das geht nicht, ja. Also das, sozusagen, du musst schon erstmal deine Fleißaufgaben, deine Hausaufgaben gemacht haben und dann kannst du versuchen, es nach außen zu verkaufen. Und ja, in anderen Zusammenhängen, anderen kulturellen Zusammenhängen, und die würde ich auch wieder jenseits des Atlantiks vor allen Dingen verorten, mag das auch mal öfter nicht so sein.
Dann sind wir mit unseren drei positiven Eigenschaften durch. Dein Fazit?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, das, was du gesagt hast mit dem Arbeitsoutfit, dass man sich mal anzieht, dass es schon oft auch ein gewisses Mindset ist, das jetzt gewissenhaft ist oder extrovertiert, dass man sich eine professionelle Einstellung zulegt, die in einem bestimmten Zusammenhang, nämlich in einem Arbeitszusammenhang, in dem Moment, wo ich durch die Tür vom Büro geradezu gehe, man sich anzieht. Und das sollte man sich auch antrainieren, auch wenn es einem manchmal ein Stück weit gegen den Strich geht. Aber das hilft schon, solange man sich, sag ich mal, abends noch in den Spiegel schauen kann.
Es hilft dir auch, Distanz aufzubauen zu dem, was man in der Arbeit tut oder was in der Arbeit passiert.
Ja, was durchaus auch für die mentale Gesundheit nicht ganz schlecht sein kann.
Dann machen wir weiter mit den drei Eigenschaften, mit denen du weniger verdienst, die sich quasi negativ auf dein Geld auswirken.
Das sind jetzt nicht einfach nur das Gegenteil von dem vorherigen, oder? Wahrscheinlich.
Tatsächlich nicht, aber Nummer eins ist, würde ich sagen, relativ einfach.
Ja, sowas wie, jetzt muss ich auch fassen, nicht einfach nur das Gegenteil von vorher sage. Also wenn du einfach Angst hast, die bestimmte Schwellen zu überschreiten, wenn du dich nicht ins Unbekannte, wenn du die Komfortzone nicht verlassen willst.
Ja, es ist sogar noch einfacher. Es ist was, das man Sportlerinnen und Sportlern oft vorwirft, auch die, denen so der letzte Erfolg fehlt. Es ist nämlich zu nett sein.
Ah ja, okay.
Und
beim Verkaufen.
Genau, es klingt traurig, aber laut einer amerikanischen Studie verdienen die Nice Guys bis zu $10,000 im Jahr weniger als Kollegen. Zum Beispiel, und das ist, würde ich sagen, so ein klassisches Finanztipp-Thema, weil sie in Verhandlungen nicht zu forsch auftreten und da einfach immer sehr, sehr defensiv sind. Die Folgerung ist natürlich, im nächsten Gehaltsgespräch deine Forderungen mit Nachdruck mal vorzutragen. Aber das ist wahrscheinlich auch genau das Problem. Und es geht ja auch jetzt vor allem ums Verdienen und gar nicht mal so sehr ums Erfolg haben, was ja auch oft zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind.
Absolut. Und mir fallen dazu verschiedene Sachen ein. Also zum einen den eigenen Wert zu sehen, zu reflektieren und den auch dann, wenn wir beim Verkaufen, dann auch richtig einzusetzen, würde ich absolut sagen, das ist total wichtig, gerade in der Gehaltsverhandlung, die du gerade angesprochen hast. Andererseits sehe ich natürlich schon wieder auch so einen gewissen kulturellen Faktor drin, weil es ist eine US-Studie, oder? Und ich glaube, da sieht man dann halt auch einen gewissen kulturellen Unterschied. Ich glaube, auch den heute hier in dieser Podcast-Folge sehr stark auf beiden Seiten des Atlantiks sozusagen die Welten unterschiedlich sind, dass es in den USA, glaube ich, das noch viel wichtiger ist. Ja, dass du dort ein Stück weit mehr Ellenbogengesellschaft hast, dass du ein Stück weit mehr schauen musst, wo du bleibst. Und das ist der, wenn du das nicht tust, dann schon auch mal wirklich auch zum Nachteil gereichen kann.
Was wahrscheinlich auch der Punkt ist, an dem die USA das Gegenteil von vielen asiatischen Arbeitswelten sind, wo ja Konformität ein hoher, wichtiger Faktor ist.
Genau.
Und in den USA ist Konformität ja genau nicht der erwünschte Faktor.
Ja, und ich glaube, was man halt da sehen kann, sozusagen, ist auch wieder ein kulturelles Abbild, dass es in manchen, nicht in allen, aber in manchen Zusammenhängen in Deutschland gar nicht wirklich notwendig ist, ne? Weil wir sind halt dann doch sehr viel korporatistischer unterwegs, Stichwort Macht der Gewerkschaften und so weiter, ne? Also wenn du einen Tarifvertrag hast, wo letztendlich für dich gekämpft wird, dann musst du halt auch nur sehr beschränkt selbst irgendwas zum Beispiel an der Stelle tun. Du kannst natürlich, weil du sagst, ich werde dann irgendwie noch außertarifliche Zulage oder sowas in Richtung, aber teilweise haben wir da, glaube ich, in Deutschland auch Kulturen, wo es einem schon auch recht bequem gemacht wird. Muss nicht sein, dass man dann mit den gewerkschaftlichen Verhandlungserfolgen immer zufrieden ist. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ja, du wirst halt auch mitgespült.
Was wahrscheinlich hilft in dem Fall, ist seinem Arbeits-Ich einfach da ein bisschen mehr Ellbogen anzugewöhnen. Beispiel, an das ich immer denken muss, es gibt eine Drei-Fragezeichen-Folge, muss ich jetzt hier als bekennender Drei-Fragezeichen-Fan droppen, in der es um einen Schauspieler geht, der einen Agenten hat, einen sehr furchterregenden Mann, der für ihn verhandelt, und am Ende kommt raus, dass sein Agent er selbst ist, weil er nicht gut verhandeln kann und er spielt quasi mit Maske seinen Agenten selbst. Und genau das, also das klingt jetzt ein bisschen Banane, aber coole Drei-Fragezeichen-Folge, und es ist wahrscheinlich eine Methode, die so ein bisschen funktioniert für das eigene Arbeitsoutfit, um sich mir hilft sowas, um ein bisschen mehr in so eine Rolle zu kommen, dass sowas klappt.
Ich glaube, wir müssen an der Stelle ein bisschen einen Disclaimer auch machen. Ne? Das soll jetzt auch nicht so klingen, als ob man überhaupt nicht mehr nice sein kann. Ne? Also ich glaube, dass es in sehr vielen Unternehmen schon drauf ankommt, auch ein guter Teamplayer zu sein. Ne? Und also
die Welt wäre auch ein besserer Ort, wenn mehr Leute nett sind.
Genau,
muss man einfach mal hier so sagen.
Ganz genau. Und es geht auch, glaube ich, nicht immer nur darum, oder anders gesagt, es mag auch absolut nicht förderlich fürs Gehalt sein, wenn man zu stark das A-Punkt-Loch spielt.
Dann springen wir mal zu Punkt 2. Das passt so ein bisschen zu dem, was du gerade zum Abschluss gesagt hast. Es geht nämlich launenhaft und emotional instabil sein.
Okay, also das ist aber dann auch was mit, ich bin mal so, ne? Also,
genau. Ja, genau. Das ist natürlich jetzt relativ krass. Also der psychologische Fachbegriff dafür ist, dass man neurotisch ist. Und Forscher der Cornell University haben herausgefunden, dass neurotische Führungskräfte ungefähr $36.000 weniger verdienen als ihre Kollegen. Ist natürlich auch eine US-Studie.
Die entsprechenden Mitarbeiter wurden da nicht betrachtet. Ich will nicht wissen, wie es denen geht.
Genau, das ist natürlich, das ist das Wichtige. Es geht hier um Führungskräfte einmal, und das wirkt sich natürlich auch auf die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter aus, was ja oft auch abgefragt wird in Unternehmen.
Ja.
Genau, und wenn man... Da geht es natürlich explizit um Führungskräfte, und das ist natürlich auch ein Fall, wo man lernen muss, besser damit umzugehen, wenn man einfach die Eigenschaft hat, dass man neurotisch ist und sich dafür natürlich auch Unterstützung suchen kann, zum Beispiel bei einem Coach oder sowas, der einem hilft mit solchen. Also ich vermute mal, dass das für die Führungskräfte selbst auch eine ziemlich starke Belastung ist.
Also ich glaube, der Punkt, den kann ich sofort unterschreiben, und wenn wir uns darüber nachdenken, wenn wir wieder über dieses Outfit, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, denken über so ein professionelles Outfit, dann assoziieren wir doch damit auch alle eine gewisse Verlässlichkeit, und Verlässlichkeit im Sinne von, ja, tatsächlich emotionaler Stabilität. Das, also natürlich hat man jemand mal einen schlechten Tag und jemand hat auch mal einen besseren Tag, ja, aber du würdest doch allgemein erwarten in einem Arbeitszusammenhang, dass man sozusagen weniger rauslässt, als was die Emotionen angeht, als im Privaten. Und dass das, wenn das nicht gegeben ist, dann, also das liegt, glaube ich, auch daran, wie halt in den meisten Fällen, also Homeoffice, selbst im Homeoffice, muss man ja mal Calls zusammen haben, dass du natürlich in einem engen Geflecht zusammen, sozialen Geflecht arbeitest, wo du sagst, ich will nicht die ganzen Emotionen, vor allem nicht die negativen Emotionen meines Kollegen immer die ganze Zeit mittragen müssen. Das ist, glaube ich, eine relativ universelle Erwartung.
Und Berechenbarkeit ist natürlich eine absolut wichtige Währung. Also es gibt sehr oft, jeder hatte oder hat, denke ich, auch schon mal mit Leuten zusammengearbeitet, wo du sagst, boah, der oder die XY ist ein Unsympath, aber verlässlich und berechenbar. Und das ist auch einwandfrei. Man muss ja nicht jeden mögen im Leben. Solange die Leute berechenbar sind, ist das ja total viel wert. Und genau das fehlt eben dann. Aber damit sind wir auch schon bei unserem letzten
Dritter, oder?
Minuspunkt. Und den fand ich tatsächlich ein bisschen krass. Also okay. Es überrascht mich jetzt retrospektiv nicht, aber willst du raten?
Oh Gott, was haben wir denn noch nicht? Mir fällt vor allem jetzt so pessimistisch im Vergleich zu optimistisch ein, aber einfach nur. Nee, fällt mir jetzt
gerade. Das ist tatsächlich kein Gegenteil, wenn du hohe ethische Standards hast.
What? Wow. Oh mein Gott.
Und zwar, es gibt eine Studie unter MBA-Absolventinnen und Absolventen.
Des Kapitalismus hier zum Vorschein.
Und Männer, die sich selbst als sehr moralisch einschätzen, verdienen laut dieser Studie unter diesen MBA-Absolventen etwas weniger als ihre unmoralischen Kollegen. Abgefahrener Twist. Bei Frauen ist es umgekehrt.
Oh, wow.
Und muss ich erstmal erklären. Wichtig, es geht nur um wenige Prozent.
Okay.
Also der Unterschied ist nicht groß. Heißt wiederum, man verdient vielleicht etwas weniger mit hohen ethischen Standards, aber das ist ja unser wichtiger Punkt. Du gehst halt nach Hause und kannst in den Spiegel schauen.
Ja, also es gibt mir so ein bisschen so ein Grundgefühl dessen, wenn ich mir Werbung anschaue. Ja, also ich hasse Werbung, muss ich ganz deutlich so sagen. Und deswegen bin ich auch froh, dass es bei Finanztipp eben keine gibt. Und dass es uns natürlich auch zum nicht geringen Teil überhaupt gibt, weil Finanzunternehmen mit Werbung so erfolgreich sind. Ja, und ich will nicht sagen, das soll jetzt nicht heißen, dass jede Werbung unethisch ist. Also die meisten Werbungen sind es nicht. Aber im Kern liegt halt dem ganzen Werbungs- und Marketing-Idee schon darunter, dass ich natürlich, ich kann nicht sagen Lügen, ja, das will ich nicht sagen, aber dass ich einseitig bin. Das ist eigentlich der Punkt, ja. Und zu Moralität gehört ja schon in vielen Fällen, die Wahrheit zu sagen, bedeutet natürlich, dass die Sache meistens nicht nur schwarz oder weiß ist oder nicht nur eben rosa-rot angestrichen, sondern dass praktisch jedes Produkt auf dieser Welt irgendwelche Nachteile hat. Und das würdest du natürlich in der Werbung nie erzählen. Darauf will ich raus, dass im Konkurrenzkampf des Marktes, des Kapitalismus, ja, einseitige Betrachtungen grundsätzlich leider eher von Vorteil sind.
Absolut, absolut. Aber das Interessante, finde ich, ist auch hier, es geht um wenige Prozent. Also eigentlich ist ja der Anreiz gar nicht wirklich vorhanden. Also seine moralischen Standards über Bord zu werfen für wenige Prozent, ist es dann jetzt so der große Sprung, wenn du vielleicht 2-3% mehr rausholst?
Ja, also das hängt natürlich ab, wie das Anreizsystem ist. Ich muss natürlich, wie es immer so ist bei mir, vor allen Dingen an den Finanzvertrieb denken, und da sind die Prozentunterschiede natürlich größer. Ja? Und es betrifft natürlich nicht nur den Finanzvertrieb. Es betrifft schon viele Bereiche, wo Leute sich so eine Deformation professionell ein Stück weit zusammenlügen. Ja? Also du redest dir halt dann, wenn du lange Jahre für ein Unternehmen arbeitest, wo du sagst, da kann man aber schon gewisse moralische Bedenken haben. Und sei es nur ist, weil das Unternehmen, wo du gar nichts damit zu tun hast, eigentlich auf moralisch bedenkenswerter Kinderarbeit der Erfolg beruht. Und du bist vielleicht für den Webshop verantwortlich und hast mit den entsprechenden Kids, die das in Bangladesch zusammennähen oder irgendwas in der Richtung, gar nicht viel zu tun. Aber da schaust du halt nicht mehr hin. Schon gar nicht, wenn du seit Jahren da in dem Unternehmen erfolgreich bist. Das ist gar keine Verurteilung, aber so funktioniert die Welt leider zu nicht geringen Teil.
Ist ja auch, sehen wir ja auch bei uns allen als Konsumenten. Also man liest irgendwelche krassen Nachrichten, was irgendwelche Firmen machen, egal wer es. Jeder hat seinen krassen Skandal, aber es hält uns ja in den seltensten Fällen davon ab, das Produkt nochmal zu kaufen.
Und warum? Weil es nicht transparent genug ist. Ja, da sind wir wieder bei der Einseitigkeit sozusagen der Werbung an der Stelle. Und insofern, ja, gewisse, also ich glaube nicht, wie du es ja auch sagst, gewisse moralische Standards im professionellen Outfit über den Haufen zu werfen. Ja, bringt dich voran. Die Frage ist nur, wie gut du selbst damit leben kannst am Ende.
Und wie lange es dich voranbringt, das weiß man ja auch.
Ich hab das ja, wie gesagt, in meiner eigenen Biografie einige Jahre mitgemacht, als ich noch im Finanzvertrieb gearbeitet habe. Und wenn ich daran zurückdenke, jeden Tag denke ich mir, wie froh bin ich, dass ich hier bei Finanztipp arbeiten kann, wo ich in über 10 Jahren noch keinen Satz gesagt habe, den ich nicht auch wirklich so gemeint habe.
ist jetzt natürlich noch die Frage, unsere 6 Punkte, was heißt das für dich? Ich habe lange rumüberlegt, aber ich habe mir gedacht, was einmal natürlich wichtig zu verstehen ist, ist, dass Karriere und damit ja auch Gehalt ist oft ja eher ein Prozess.
Ja.
Das passiert nicht über Nacht. Das heißt, es gehört auch dazu, das zu finden, was zu einem passt und wo man eben auch hinpasst. Also je nachdem, welche Eigenschaften du hast und was dich voranbringt, hängt einmal von deiner Branche ab, aber ja auch vom einzelnen Unternehmen, in dem du bist und wie die Kultur da ist oder auch von der einzelnen Behörde. Auch Behörden funktionieren ja sehr unterschiedlich. Und das ist, denke ich, viel, also klar, so Studien geben Anhaltspunkte, was vielleicht auch für das Arbeitsoutfit, das man sich anzieht, gewinnbringend sein kann, aber es bildet auch nicht 1:1 die Wirklichkeit ab und man sollte schon auch schauen, dass man was hat, das zu einem passt, oder?
Absolut. Also die Frage ist, ist es, glaube ich, keine Frage. Wenn wir in die Arbeit gehen, ja, besetzen wir eine bestimmte Rolle. Das ist das uralteste Soziologie, einmal eins. Ja, niemand ist in der Arbeit aller Regel. Niemand ist in der Arbeit so wie zu Hause. Nicht 1:1 zumindest. Das ist, glaube ich, werden die meisten von uns unterschreiben können. Und die Frage ist halt, wie dieses professionelle Outfit, das wir jetzt heute hier so oft besprochen haben, aussieht und wie weit man selbst damit leben kann, nur sich zu vergegenwärtigen, ja, das ist nicht alles festgeschrieben. Das ist auch ein Teil der persönlichen und professionellen beruflichen Weiterentwicklung, sich eine gewisse Einstellung, eine gewisse Professionalität an den Weg, an den Tag zu legen und anzueignen, die dann auch besagt, ja, es macht schon Sinn, nicht immer nur, dass das Glas halb voll, dass das Glas halb leer ist, sondern es ist halt auch gleichzeitig auch halb voll und wir haben immer noch Chancen. Das muss man jetzt nicht dogmatisch immer in allen Situationen so sehen, vor allem wenn man halt persönlich nicht so also aufgestellt ist, weil wir haben ja auch gesehen, dass es dann auch Risiken vermeiden kann oder Risiken vorbeugen kann, aber es hilft halt in gewissen Zusammenhängen weiter und das gehört zu einer professionellen Weiterentwicklung, zu einer Karriere letztendlich auch dazu, sich so gewisse Einstellungen dann anzueignen und die auch immer wieder zu, tatsächlich bewusst zu aktivieren, ganz einfach, weil es das Zusammenarbeiten leichter macht und natürlich in meisten Fällen dann auch dem eigenen Fortkommen hilft.
Damit sind wir schon am Ende von dieser Folge und kommen zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer und die erste kommt von unserem Nutzer Klaus und er will wissen, hey Saidi, Einzelaktie vergünstigt über den Arbeitgeber BMW kaufen oder eher nicht?
Also grundsätzlich sind diese Art von Mitarbeiteraktien keine schlechte Idee, weil wenn man die dann eine Weile hält, typischerweise 3 Jahre oder ich weiß nicht, wie die Regelung bei BMW ist, aber da gibt es verschiedene Regelungen, dann darf man die halt auch behalten, ja, hat man bestimmte Vorteile, bekommt dann zum Beispiel eine 2:1, 3:1, wie auch immer, bestimmte Vergünstigungen zurück und allein durch diese Rabatte, durch diese freien, also kostenlosen Aktien, die man dazu bekommt, ist natürlich eine gewisse Rendite schon garantiert. Gleichzeitig sollte ich mir das aber auch nur machen, wenn ich zumindest, weil ich muss ja schon auch selber was dazu bezahlen, es ist ja nicht so, dass es komplett umsonst ist, ja, also ich sollte es nicht blind machen. Ja, wenn ich an die Aktie halt auch ein Stück weit glaube. Ja, also als Mitarbeiter habe ich vielleicht bessere Einblicke, als man manchmal von außen hat. Andererseits unterliegt man auch da, die Formation professionell, so einem gewissen Bias. Ja, ich muss ja irgendwie dran glauben, dass es meinem Arbeitgeber gut geht, sonst was mache ich denn hier eigentlich noch? Also ich würde es nicht übertreiben und vor allen Dingen muss ich aufpassen, und das habe ich auch schon gesehen, dass der Anteil dieser Mitarbeiteraktien in meinem gesamten Portfolio, in meinem gesamten Vermögen nicht zu groß wird. Weil sonst habe ich nämlich tatsächlich ein erhebliches Klumpenrisiko. Dann hängt nämlich ein signifikanter Anteil meines Vermögens an meinem Arbeitgeber plus noch mein Einkommen und mein Arbeitsplatz. Und das würde ich dann vermeiden. Mit anderen Worten, wenn das hoffentlich mal nach einer Weile gut gelaufen ist, und wie gesagt, ich habe ja eine kostenlose freie Rendite durch die kostenlosen Mitarbeiteraktien, sollte man die vielleicht auch mal verkaufen und den entsprechenden Anteil an Einzelaktien oder Mitarbeiteraktien wieder runterfahren im Gesamtvermögen.
Und die zweite Frage kommt von Johannes D95. Hey Saidi, wie vererbe ich richtig?
Ui, ganz kleine Frage, die beantworten wir jetzt heute nicht in zwei Minuten. Ich glaube, vorweg, das Wichtigste ist, sich klar zu machen, was will ich eigentlich, wer soll wie viel bekommen und unter welchen Umständen und das auch mit meinen Erben, Kindern, Ehepartner natürlich, auch besprechen. Das heißt, Kommunikation ist am Anfang, wie wollen wir es gestalten, sehr wichtig und dabei treten natürlich auch unglaublich viele Probleme und Neid spielt natürlich da eine Rolle, Ungerechtigkeitsgefühle und so weiter. Das ist ziemlich schwierig auszusetzen, aber das ist sehr wichtig, weil ich glaube, viele Leute gehen in diese Frage rein, ohne sich erstmal selbst darüber klar zu sein, wie sie es eigentlich genau machen wollen und das dann auch im Familienkreis, wenn wir im Familienkreis reden, besprochen zu haben. Und wie man es dann genau umsetzt und wie man es gestaltet und so weiter, da gibt es natürlich vielfältige Tipps und die kann ich jetzt heute nicht zusammenfassen, aber dazu haben wir unter Emils tatkräftiger Mithilfe einen eigenen Academy-Kurs gemacht. Das heißt, Wenn du dich für diese Frage genauer interessierst, dann melde dich doch mal bei Finanztipp Academy an und schau dir unseren Kurs zum Thema Vererben an. Da findet sich eigentlich dann alles Wesentliche, wie man das am besten gestaltet.
Da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank dir, Saidi.
Außer, dass du da einen sehr guten Kurs mitproduziert hast.
Genau. Und ich jetzt dann gleich mal meine Charaktereigenschaften ein bisschen verändern werde. Geld ist ja bekanntlich alles. Nein, Quatsch. Geld ist natürlich nicht alles. Aber alle wichtigen Dinge rund ums Geld erfährst du natürlich bei uns zuerst. Und falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns eine gute Bewertung da lässt. Ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal.
Mach's gut. Tschüss.